Während Munir mich zurück zum Platz der Republik führte, versuchte er mich zu überreden, dass ich bei ihm und seiner Familie in Neumardin übernachtete, nach all den Jahren. »Nicht dieses Mal«, sagte ich. In den nur von Sternen beleuchteten Gassen war es finster und still. Einmal tauchten zwei Männer auf. Sie gingen nah beieinander, hatten ein rasches Tempo, diskutierten etwas auf Kurdisch, bevor sie wieder in der Dunkelheit verschwanden. Kurze Zeit später verschwanden mein Cousin und ich im selben Dunkel einer der Durchgangsbögen. Unser Weg führte auf und ab, hier und da vertiefte sich das Dunkel. Rechteckige schwarze Löcher, Häuser, Mauern, Plateaus. »Das heißt, du kommst wieder?« fragte Munir. »Ganz sicher«, sagte ich, »sehr bald schon. Zumindest nicht erst in 20 Jahren.« Im Gehen umarmte er mich von der Seite, und mir fiel auf, dass er kleiner war als ich. Das irritierte mich, denn bei unserem letzten Treffen hatte ich ihm gerade einmal bis zur Hüfte gereicht. Auf dem Platz der Republik verschluckten Laternen das Leuchten der Sterne. Der Jugendfreund meiner Mutter stand vor dem Atatürk-Denkmal und wartete auf mich mit seinem stets verschmitzten Lächeln. Im 19. Jahrhundert brannten womöglich Fackeln auf der Festung Mardins. Aber darüber sprachen Vater und ich nicht mehr. Als ich begann, mich für Geschichte zu interessieren, war er bereits zweifach gefallen, konnte er nicht mehr sprechen. Reisende sahen, stelle ich mir vor, im 19. Jahrhundert aus weiter Entfernung das gelb-orange Glühen im Nachthimmel. Wusste Seyid Ali, dass er nach Mardin wollte, als er Bagdad hinter sich ließ, oder folgte er dem Licht? Er war der Vater Yasins. Yasin war der Vater von Shehmus. Shehmus war der Vater meines Vaters. Wenn Shehmus 1900 geboren wurde, kam Yasin womöglich 1870 und Seyid Ali 1840 auf die Welt. Wenige Jahre nachdem die Pest 2/3 der Bevölkerung Bagdads ausgelöscht hatte. Oder vielleicht wurde Seyid Ali bereits in den 1820ern geboren. Dann wäre er ein Jugendlicher gewesen, als eine ganze Stadt, nicht irgendeine, sondern die Metropole des Mittleren Ostens, vor seinen Füßen verreckte. Sein Enkel Shehmus war in seinen 20ern, als Soldaten und die Banden von El-Hamsin die Christen in Mardin erst durch das christliche, dann durch das muslimische Viertel und schließlich über die große Straße aus der Stadt trieben. Als mein Vater, also der Urenkel Seyid Alis, zur Welt kam, lebten verglichen mit den Jahrhunderten davor nur noch wenige Christen in der Stadt. Und doch waren es immer noch so viele, dass Vater von ihnen erzählte, nicht nur, wenn er ihre aramäischen Gebete beschrieb, während er die Diagonalen des hannoverschen Wohnzimmers abschritt, oder den jugendlichen Neid gegenüber dem Jungen, der vom Pfarrer unterrichtet wurde, Fabro in seinen Erzählungen aufflammen ließ, sondern auch, wenn er von den Prachtbauten ihrer Klöster und Kirchen schwärmte. Später glaubte ich mich zu erinnern, dass seine aufrechte Haltung noch eindrücklicher wurde, als er von ihnen erzählte, vor der gläsernen Balkontür im Wohnzimmer stehend und auf die Robinien und Kastanien und die Rotbuche im Hinterhof schauend, voller Stolz, dass er von einem geschichtsträchtigen Ort abstammte, an dem viele Religionen und Sprachen und uralte Traditionen, zumindest in den Jahren seiner Kindheit, existierten. Heute, habe ich gehört, kaufen sich einige Armenier aus den USA Wohnungen in Mardin und kommen ein paar Monate im Jahr in die Stadt ihrer Ahnen. Ich lese auch, 1915 gab es in der Stadt Mardin 10.000 Muslime, 4.000 Kurden, 1.700 Araber, 4.330 armenische Orthodoxe, 1.200 armenische Katholiken, 1.700 armenische Protestanten, 580 Chaldäer, 90 katholische Assyrer, 810 jakobinische Assyrer, 4 Kapuziner, 6 Franziskaner und 580 Juden, insgesamt um die 25.000 Menschen. Und ich lese, die Stadt selbst habe sich ihren Namen bewahrt, während so gut wie alle an sie angebundenen Ortschaften mehrfach ihren Namen verloren haben. In Mardin hätte ich gerne einmal mit Vater unter freiem Himmel geschlafen. Auf dem Dach von Großvaters Steinhaus, in den blauen Betten, die sie im Sommer auf allen Dächern der Stadt aufstellten, den Mauerseglern bei ihren hektischen Flügen im Sonnenuntergang zugesehen, ihrem Chilpen gelauscht, später dagelegen mit Blick auf das finstere, wasserlose Meer von Mardin, mit der goldenen Schlange unter dem Himmel. Ich hätte gerne die Sterne gezählt, die Krater des Mondes erkannt, den Geruch von verbrannten Sträuchern eingeatmet, neben Vater gelegen. Und nachdem alle eingeschlafen wären, Großvater, Großmutter, Onkel, seine Frau, die Kinder, die vielen Kinder, alle eingeschlafen, hätte Vater mir erzählt, wie er sich nachts, wenn das Schnarchen laut genug war, aus dem Bett geschlichen hatte und vom Dach geklettert war, um seinen besten Freund, ich gebe ihm den Namen Jamil, in den Gassen zu treffen und mit ihm zum Haus von Jaylin zu schleichen, um sie an ihrem Atem unter den Schlafenden zu erkennen. Aber wie der Wind immer lauter gewesen war als der Atem der Schlafenden. Eine Erinnerung ruft die nächste. Wo ich eine Wüste erwarte, stoße ich auf ein Meer. Hinter einem Felsvorsprung, den ich kenne, gelange ich an unbekannte Buchten. Oder ich sehe meinen Vater schwimmen, steige ins Wasser und bin plötzlich umgeben von Sand. Kein Vater. Ich suche nach einer Möglichkeit, damit zurechtzukommen, dass es ein absolutes Erinnern nicht gibt. Erinnern bedeutet am Leben erhalten. Ein Detail, das das Gedächtnis scheinbar willkürlich abgespeichert hat, enthält eine ganze Geschichte. Nur an Tagen, an denen ich Vater in mir wachrufe, wasche ich meine Hände mit Kamai. Ich setze die Brille auf, die er am Tag meiner Geburt getragen hat, und stelle mir vor, dass er ohne diese Brille die Welt so unscharf wahrnahm, wie ich sie mit ihr. Ich liebe besonders die Zwischenräume im Grün der Birke vor meinem Fenster, die aussehen wie Wachs, das man ins Wasser tropft. Das Nichts, umkreist von jenen Linien, vervollständigt sich zu einem Bild. Die beiden Notizhefte, die er aus dem Altpapier der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aus dem Jahr 1992, zumindest ist dies einer der beschriebenen Seiten zu entnehmen, zusammengetackert hatte, nutze ich nur, um Sätze zu sammeln, die für dich sind, Baba. Ein Foto zeigt die linke Kummerfalte. Ein Foto zeigt meinen Vater im Büro seines Freundes, der heute ein alter Mann ist, und in dessen Fotoalbum in Istanbul ich dieses Bild entdeckt habe. Der Freund sitzt hinter seinem mächtigen Schreibtisch. Neben ihm steht ein Mann mit halblangen Haaren, Schnurrbart, geöffnetem Hemdkragen, gestreiftem Pullover. Die Stifthalter, in denen dunkle, edle Füllfedern stecken, sowie der Kristallaschenbecher entsprechen meiner Vorstellung eines Büros in der Türkei im Istanbul der 70er Jahre. Vor dem Schreibtisch, auf dem Sessel für Gäste mit verkrumpten Armlehnen, hat mein Vater die Beine übergeschlagen. Er ist gedankenversunken, schaut in die Luft, merkt nicht, dass er fotografiert wird. Er trägt eine dunkle Hornbrille. Die linke Kummerfalte, die sich vom Nasenflügel zum Mundwinkel zieht, ist zu erkennen. Seine schwarze Lederjacke glänzt. Der Unterarm ruht auf der Armlehne und unter dem Ärmel lugt das weiße, runde Ziffernblatt einer Uhr hervor. Zwischen Mittel- und Ringfinger klemmt eine Zigarettenspitze, die er nach dem Rauchen dort vergessen hat. Seine Finger sind leicht gekrümmt, als würde er mit den Fingerkuppen etwas sanft betasten. Dass ein Teil seines Zeigefingers fehlt, erkenne ich nur, weil ich von dem Unfall in seiner Zeit als Arbeiter weiß. Vom Knie zum modisch aufgekrempelten Saum seiner grauen Hose ist die perfekte Bügelfalte sichtbar. Auf der Rückseite des Fotos ist notiert 1973, das Jahr, in dem sein Vater Schehmus starb. Demnach kommt er gerade von der Beerdigung in Mardin und bleibt jetzt noch einige Tage in Istanbul, bevor er zurück nach Hannover fliegt, wo er seit einem Jahr in der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr des Landesverwaltungsamts arbeitet. Seki ist 34 Jahre alt, er ist ein Mann, der geschafft hat, was er sich vorgenommen hatte. Und er ist einer, der etwas verloren hat. Er hat studiert, das Land gewechselt, geheiratet, eine Tochter bekommen. Seine Ehe ist zu Bruch gegangen. Seine Ex-Frau hat die Tochter mit in die Türkei genommen. Ich stelle mir vor, er ist wahnsinnig geworden vor Sehnsucht und Einsamkeit und Eifersucht. Ich sehe ihn im Winter mit offenem Hemd auf dem Balkon, die Pfeife stopfen und die Sterne suchen. Er war schon lange mit jenen dunklen Stunden vertraut, in denen es niemanden gibt, nachdem er die Hand ausstrecken konnte, niemanden, der auf Schreie und Wimmern in der Dunkelheit antwortete. Seki kannte die Welt ohne Leidensgenossen. Wo immer er hingegangen war, er war alleine aufgebrochen, alleine angekommen. Niemand, der ihm einen Ratschlag geben kann. Keine Instanz, die sich anrufen lässt, nur Tabak und Nacht und Zeitungsseiten und ein Funkradio und schwarzer Kaffee gegen Morgen. Und das Büro, Gott sei Dank, das Büro. Der Weg zu Fuß in der Früh über die alte Zeller Heerstraße, die gerade aufgerissen worden war, weil die Bahn unter die Erde verlegt werden sollte. Zum Hauptbahnhof, dann in die Prinzenstraße. Er hatte alles geschafft. Er war aus Mardin nach Istanbul gegangen, er hatte sogar die Türkei verlassen, ein zweites Mal studiert und jetzt war er Ingenieur, verdiente genug Geld, um gut zu leben, eine Familie zu ernähren und seiner Mutter so viel zu schicken, wie sie brauchte. Ja, er hatte geliebt. Er hatte geheiratet, ein Kind bekommen und dann war es entrissen, das Baby, und er war wieder allein. Allein und weit weg von allen Menschen, die er einmal gekannt hatte. Ein Stein aus Mardin ins Universum geschleudert. Sein Vater war nun also gestorben. Was bedeutete ihm das? Er hatte unter seinem Vater gelitten. Wenn er daran dachte, wie dieser mit seiner Mutter umgegangen war, stieg sein Puls. Hieß es nicht, das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter? Und doch, er musste ihn respektieren, um ihn trauern. Das war seine Pflicht, trotz seiner Härte und Flüche und seiner Schläge. Obwohl er Sekis Schulbücher zerriss und Mama Hadji leiden ließ. Hatte Seki ihn geliebt? Vieles von ihm trug er in sich, das wusste er. Seinen Jähzorn spürte er in den eigenen Knochen. Ohne seinen Vater würde er hier jetzt nicht sitzen. Dass er nicht mehr lebte, machte etwas mit Seki. Ja, da war eine Traurigkeit. Er fühlte sich sowohl unabhängiger als auch verpflichteter, denn nun war er der älteste Mann seiner Familie. Vergänglicher fühlte er sich. Der Mensch kommt mit seinem Tod auf die Welt. Er hatte seinen Vater lange nicht mehr gesehen. Jetzt war er tot. Seki hatte ihn beerdigt. Dann war er zurück nach Istanbul geflogen, hatte seine Ex-Frau angerufen und gesagt, er wolle seine Tochter sehen. Ihr Großvater sei diese Woche gestorben und sie, seine Tochter, habe einen Vater. Sie sei nicht vom Himmel gefallen, das solle sie wissen, das dürfe sie spüren. Wir verreisen morgen, hatte seine Ex-Frau gesagt. Du lügst, hatte Seki am Telefon im Büro seines Freundes gebrüllt. Du lügst, wie du immer gelogen hast. Ich will doch nur meine Tochter sehen. Warum machst du es mir so schwer? Der Signalton. Seki legte auf. Sein Freund, dem während des Studiums der Geologie schon die Haare ausgefallen waren, schaute bedrückt zu ihm. Es war still im Raum, nach diesem kurzen, heftigen Streit am Telefon. Eine andere Stille als jene in Hannover. Von der Straße her war Gehupe zu hören, der aufbrausende Motor eines Lastwagens, die klare, hohe Stimme eines Gemüsehändlers, der die Preise der Auberginen ausrief. Das weiche Licht, das durch die Fenster hinter Säcke fiel, ließ den Kristallaschenbecher auf dem Beistelltisch in Regenbogenfarben leuchten. Seki steckte eine Zigarette in die Zigarettenspitze, sagte, »Stell dir eine Brücke vor. Sie verbindet Dorf A mit Dorf B, die jeweils auf unterschiedlichen Uferseiten liegen. Jetzt stell dir vor, es kommt zu einem bisher nicht verzeichneten Sog aus dem Weltall, der die Brücke in die Unendlichkeit zieht. Das ist immer noch eine Brücke.« aber eine, die nichts mehr verbindet, sondern nur durch das All schwebt. »Bis hierher konnte ich dir folgen«, sagte Sekis Studienfreund, der immer damit rechnete, dass gleich eine anzügliche Pointe folgen könnte in den Erzählungen Sekis. Doch diese blieb heute aus. Seki sagte nur, »Unter so einer Brücke bin ich eingeschlafen.« Die berühmten 8 Jahre Einsamkeit meines Vaters. Ein Ausdruck meiner Mutter, die sagte, das ist ein Mann, der 8 Jahre allein gelebt hat. In ihrer Vorstellung muss es damals eine unwahrscheinlich lange Zeit gewesen sein, denn sie hatte niemals allein gelebt. Mutter, Vater, 6 Brüder und 3 Schwestern ergaben ein volles Haus, auch wenn ihre ältesten Brüder schon ausgezogen waren, bevor die Familie nach Ankara kam. Und dann gab es Nachbarn und Freunde. In Ankara lebte sie als Jugendliche mit ihrer älteren Schwester und ihrem jüngeren Bruder zusammen in der Etage unter der Wohnung ihrer Eltern. Sie mochte ihre kleine geschwisterliche WG. Doch insgesamt war ihr die Familie zu eng. Jeder meinte besser zu wissen, was das Richtige für sie war, insbesondere ihre Brüder. Sie musste daraus. Aber ganz ohne Familie? So eine vollständige Einsamkeit in einem fremden Land, das ging nicht spurlos an einem vorbei. Deshalb sagte sie, als mein Vater uns in Pamukkale auf einem Berggipfel stehen ließ, um über eine gefährliche Abkürzung, die nicht als Weg vorgesehen war, den weißen, rutschigen Hang hinunterzukraxeln, das sind seine 8 Jahre Einsamkeit. Dass Vater jeden Morgen um 4 Uhr allein seinen Kaffee trank, während wir noch schliefen. 8 Jahre Einsamkeit. Das war keine Kritik, sondern Mitgefühl. Ihr Blick wurde traurig, wenn sie von jenen 8 Jahren sprach. Wobei diese Traurigkeit wohl beides war. Empathie für meinen Vater und Frust darüber, dass nun auch sie mit seinen 8 Jahren Einsamkeit umgehen musste. Ich stelle mir Vater in seinen 30ern so vor. Ein Mann, der autonom war, manchmal den Abwasch stehen ließ, auf dem Balkon saß und Muster in der abblätternden Fassade des Hauses gegenüber erkannte. Eine Flamenco-Tänzerin, die vom 1. in den 4. Stock reichte. Manchmal suchten meine Mutter Gestalten aus jener Zeit der Einsamkeit heim. Einmal klingelte es und eine Frau stand vor der Tür mit einem Koffer in der Hand, die sagte, sie wolle jetzt bei meinem Vater wohnen. Oder eine Postkarte, auf der es hieß, ich bin jetzt alt genug, vergiss meine Mutter, nimm mich. Oder mein Vater, der bei meiner Einschulung nervös wird, als er einer Frau begegnet und versucht, meine Mutter auf die andere Seite der Turnhalle zu ziehen. Beruhig dich, Sicke. Mir ist schon klar, dass du nicht dein erstes Mal mit mir hattest. Wer ist sie? Ich war ein paar Monate mit ihr zusammen, sagte Vater verlegen. Du warst mit ganz schön vielen deutschen Frauen zusammen. Warum hast du eigentlich nicht eine von denen geheiratet? Sie ist Polin, sagte Vater. Und was fasziniert dich so? Sagte Senam. Mein Vater schaute sich nervös um, ob jemand in der Nähe stand, der Türkisch verstehen könnte. Ach, lass mich in Ruhe, sagte er. Was ist es? Beharrte Senam. Okay, willst du es wirklich wissen? Sagte er schon lauter. Ja, sag es mir, rief Senam. Gut, du bist selber schuld, brach es aus ihm heraus. Es ist die Temperatur. Mein Vater lachte. Die Eltern in der Reihe vor ihm drehten sich missgünstig um. Seki fauchte einen arabischen Fluch und wandte sich dann wieder seiner Frau zu. »Was für eine Temperatur! Was redest du?« sagte sie. »Manchmal brennt es da, wie bei einem Feuer im Wald«, sagte Seki und lachte über seinen eigenen Scherz. Senam merkte, wie ihr die Röte in den Kopf stieg. Sie war kurz davor, die Hand ausrutschen zu lassen und hier in der Turnhalle vor allen Menschen ihm eine zu knallen. »Ich habe einen Wahnsinnigen geheiratet«, sagte sie vor sich hin. »Jetzt hänge ich hier mit einem völlig irren Typen in Hannover fest. Ich fasse es einfach nicht.« Senam starrte Vater an, ohne sich zu rühren. Das, was von seinem Lachen in seinen Gesichtsmuskeln noch zurückgeblieben war, löste sich. Dann rief mich meine zukünftige Klassenlehrerin auf, und meine Eltern winkten mir zu, als ich in die Bärengruppe einsortiert wurde. An dem Tag, als die 8 Jahre Einsamkeit begann, arbeitete Siki noch kein Jahr im Landesverwaltungsamt. Nach der Arbeit kam er nach Hause und fand dort niemanden mehr vor. Das Kind war nicht da, seine Frau nicht, der Koffer seiner Frau auch nicht und im Schrank fehlten alle ihre Kleider. Auf dem Nachttisch lag noch eine Haarklammer, die auf dem Holz glänzte. Ihre Hausschuhe und ein paar Pumps hatte sie im Flur stehen lassen. Siki fuhr zum Flughafen, er war zu spät. Der letzte Flug nach Istanbul war vor 2 Stunden gestartet. In der ersten Zeit hielt ihn die Hoffnung auf den Beinen, bald seine Familie zurückzubekommen. Er schrieb seiner Frau, telefonierte mit ihrer Mutter. Er flog bei nächster Gelegenheit nach Istanbul, nur um zurückgewiesen zu werden. Sie wollte ihn nicht einmal sehen. Sein Freund aus Studienzeiten war indessen Direktor der staatlichen Staudammprojekte geworden und Seki rauchte in seinem Büro Zigarette um Zigarette. Der Freund schaute ihn traurig an, redete aber sofort wieder über seine Projekte und wie mit den Staudämmen die Türkei zu einer Wirtschaftskraft werden würde. Immerhin lenkte das Seki ab. Seki lief ziellos durch die Stadt, besuchte schließlich einen anderen Studienfreund aus frühen Zeiten, den Professor in seiner Wohnung in Cihangir. Seki hatte ihn damals schon immer Professor genannt und dafür gesorgt, dass dies sein Spitzname wurde. Nicht wegen seines Eifers, sondern weil er faul war und ihm trotzdem alles in den Schoß fiel. Als er Jahre später tatsächlich an die Universität berufen wurde, obwohl er sich viel mehr für Partys und lange Nächte interessierte als für die Wissenschaft, schenkte Seki ihm einen Albert-Nestler-Rechenschieber. Seki lief vor dem Plattenspieler des Professors auf und ab, ließ schließlich die Nadel auf die 45er Vinyl hinab. »Ach, Seki«, sagte der, »ich habe dir immer gesagt, du musst ein bisschen geduldiger und weicher werden. Du hast die Frau bestimmt vergrault.« Der Professor lag in einem Sessel, der per Knopfdruck das Fußteil ausfuhr und die Lehne zurückstellte. Immer wieder drückte er auf den Knopf. Auf dem Hocker neben dem Sessel stand ein großer Aschenbecher in der Form eines Ahornblattes. Der Professor sah Seki mit jenem bedrohlichen Blick an, den schon zu Studienzeiten viele Kommilitonen nicht ganz so unrecht als Arroganz verstanden hatten. Der verschlossene Mund des Professors mutete beinahe brutal an, wie bei jemandem, der den Kiefer anspannt, bevor er etwas zerbricht. Seine braunen, stierenden Augen, die er aufriss, wenn er sprach, durchdrangen einen. Man wusste sofort, dieses Gegenüber lässt sich nicht hinters Licht führen. Im Zucken seiner Mundwinkel und Augenlider, jene winzigen Blitze des Lächelns, vermittelte sich seine ganze Wärme, die Seki so sehr an ihm liebte, darin und in seinem Humor, der auch in den tragischsten Momenten nicht nachließ. Aus den Lautsprechern tönte die Stimme Ajda Pekans, die sang: »Durdurun, geçmesin şu zamanı. Haltet die Zeit an, sie soll nicht vergehen. Die rasenden Stunden haben mich ruiniert, weder Jugend ist geblieben, noch die Liebe.« »Die ganze Stadt weiß«, sagte Seki, »dass sie eine Affäre hatte, als ich am Schuften war und dachte, dass sie hier bei ihrer Mutter ist. Ich höre es von überall.« »Ach, ihr Heteros mit euren Affären«, sagte der Professor. Er hatte sich die halblangen Haare nach hinten gekämmt. Sie glänzten rot. Über dem dunklen Le Corbusier-Ledersofa hing eingerahmt ein signiertes Bild von Seki Müllern. »Ich habe ihr geschrieben, dass mir ihre Affäre egal ist. Ich will meine Tochter zurück. Sie soll zurückkommen und dann tun wir so, als wäre nichts gewesen.« Der Professor stand auf, der Kragen seines weißen Hemdes war aufgeknöpft, eine Silberkette mit Rosenquarzanhänger glänzte auf, seine schwarze Stoffhose hatte Bügelfalten. Er trug dunkelbraune Hausschuhe aus Leder, von denen er ein paar auch Seki vor die Füße gelegt hatte. Er lief zu seiner kleinen Bar auf Rädern, setzte auf dem Plattenspieler daneben eine andere seiner vielen 45er Schallplatten auf, Bir Kırık Kalp, ein gebrochenes Herz von Yıldırım Gürses. »Ach, jene Tage sind vergangen, die Schwüre vergessen, nur ein gebrochenes Herz ist geblieben«, erscholl in fröhlicher Melodie eine zarte Männerstimme. Der Professor wackelte dazu mit den Hüften und schenkte ihnen beiden einen Whisky ein, drückte Seki ein Glas in die Hand und setzte sich aufs Sofa, sagte: »Du weißt, dass das so einfach nicht geht. Bleib doch noch ein paar Nächte hier, Seki Jim. Was willst du denn gleich wieder zurück in die Fremde?«